Herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Wir sind froh, dass wir jetzt angekommen sind nach einer ziemlich aufreibenden Fahrt, die erst ganz locker und harmlos begann und dann am Ende wurde die Zeit dann doch immer knapper. Aber nun freuen wir uns, hier zu sein. Und während wir hier in Rehe zusammenkommen, findet weiter im Süden in Freudenstadt gleichzeitig eine ganz andere Konferenz statt, der erste sogenannte ökumenische Bekenntniskonvent. Vielleicht haben Sie davon gehört oder gelesen. Zu den wichtigsten Initiatoren gehört der als evangelikal bekannte Theologe Professor Peter Beierhaus. In den letzten Jahren war der Europäische Bekenntniskonvent noch eine evangelische Veranstaltung gewesen, getragen von der Konferenz bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen. Diesmal saß als Ausrichter erstmals die erzkatholische Gustav-Siebert-Akademie mit in dem Boot. Außerdem wurde geworben mit dem Wappen der Pan-Europa-Union, die maßgeblich auch von Otto von Habsburg mitgeprägt wird, der eine dezidiert katholische Ausrichtung hat. Zu den Referenten dieser Tagung, die heute zu Ende geht, gehören bekannte Sprecher aus dem evangelikalen Bereich, wie Werner Neuer oder Horst W. Beck, und ebenso einflussreiche katholische Vertreter wie die Professoren Konrad Löw, Alma von Stockhausen oder Horst Bürkle. Grußworte wurden sowohl vom katholischen Weihbischof Klaus Dick als auch von einem Bischof der orthodoxen Kirche ausgerichtet. Ebenfalls war der Allianzvorsitzende Peter Strauch für ein Grußwort angekündigt. Er konnte das dann aus Termingründen nicht wahrnehmen, stand aber auf dem Programm mit drauf. Die Veranstaltung in Freudenstadt zeigt wie in einem Brennglas die Aktualität unseres Themas heute Abend. Einheitssehnsucht in der Postmoderne. Aber so könnte nun jemand fragen, warum sollen wir hier, wir im wohlbehüteten Rehe, wo die Welt doch noch in Ordnung ist, wo sich nicht der ökumenische Bekenntniskonvent trifft, sondern die KFG, warum sollen wir uns darüber den Kopf zerbrechen? Warum sollen wir uns darüber Gedanken machen? Warum müssen wir uns mit diesen Dingen befassen? Die Antwort darauf habe ich bei einem anderen Kongress gefunden, der schon etwas zurückliegt, der im Alten Testament stattgefunden hat. Auch damals mussten viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Regionen anreisen. Das waren die verschiedenen Stämme Israels. Sie wollten dort David als neuen König ausrufen. Und es gab eine spezielle Reisegruppe dort in Hebron, die kann auch für uns in Rehe ein leuchtendes Vorbild sein. Ich meine die Delegation vom Stamm Issachar. Über diese Delegation wird uns berichtet in 1. Chronik 12, Vers 33. So kamen nach Hebron auch Abgesandte von den Söhnen Issachar. Sie verstanden die Zeiten zu beurteilen und wussten, was Israel tun musste. Die Söhne Issachar hatten also eine besondere Fähigkeit. Sie konnten die Zeit, in der sie lebten, richtig verstehen und beurteilen. Das heißt, sie haben, so wie es hier in 1. Chronik 12, 33 steht, gründlich beobachtet, was in der Welt vor sich ging. Sie haben sich kritisch mit dem Denken ihrer Zeitgenossen auseinandergesetzt und sie haben versucht, all dies im Licht des Wortes Gottes zu beurteilen und einzuordnen. Und deshalb, so sagt uns die Bibel, weil sie ihre Zeit richtig verstanden, das heißt im Sinne Gottes verstanden, darum wussten sie auch, was Israel tun musste. Nur wer richtig versteht, kann auch richtig handeln. Nur wer Gottes Maßstäbe kennt, kann sie auch anwenden. Und deshalb hat unser praktisches Leben als Christen sehr viel mit unserem Denken zu tun. Im Sinne der Söhne Issachar habe ich für heute Abend nun einen klaren Auftrag. Ich soll den Scheinwerfer auf eine geistige Entwicklung richten, die unsere Gesellschaft in starkem Maße prägt und unsere Zeit. Und die wir als Christen deshalb verstehen und einordnen müssen. Einheit, Sehnsucht in der Postmoderne. Dabei untersuchen wir in einem ersten Teil Einheitstendenzen in Politik und Religion. Und parallel zu dieser Entwicklung, so werden wir sehen, hat sich eine Weltanschauung, eine Ideologie herausgebildet, die den Verzicht auf jegliche Abgrenzung rechtfertigt und geradezu fordert. Und das wird unser zweiter Teil sein, die weltanschauliche Begründung der neuen Einheit in der Postmoderne. Also, erster Teil, Einheitstendenzen in Politik und Religion. Wer die großen Zusammenhänge der Heiligen Schrift kennt, den kann die aktuelle Entwicklung auf der Weltbühne nicht wirklich überraschen. In der Bibel finden wir nämlich zwei Einheitsbewegungen, die einander wie Feuer und Wasser entgegenstehen. Das eine ist die geschenkte Einheit der Christen, von der Jesus in Johannes Evangelium Kapitel 17 spricht. Und das andere ist die gefälschte Einheit des Antichristen, wie sie uns etwa in Offenbarung 17 und 18 geschildert wird. Worin die geschenkte Einheit gründet, hat die KFG in ihrer Zeitschrift Gemeindegründung wirklich vorbildlich behandelt. Das ist die Nummer 3, 2003. Und es lässt sich auch aus dem aktuellen Buch von Deppe, Gassmann und Brüning über Einheit wunderbar nachlesen. Die geschenkte Einheit ist eine begrenzte Einheit und eine bereits vorhandene Einheit. Begrenzt deshalb, weil sie Einheit in der Wahrheit ist. Jesus sagt über seine Jünger, die zu dieser Einheit gehören, sie haben dein Wort bewahrt. Johannes 17, Vers 6. Bereits vorhanden ist diese geschenkte Einheit, weil Jesus uns nirgendwo dazu auffordert, die Einheit herzustellen oder zusammenzubringen. Stattdessen bittet er den Vater in Johannes 17, Vers 11, erhalte sie in deinem Namen. Und das heißt, erhalte sie in dieser Einheit der Wahrheit. Also die geschenkte Einheit besteht zwischen allen, die durch den wahren Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden sind und die dadurch zugleich von der Welt getrennt sind. Das ist die geschenkte Einheit. Das Gegenstück zur geschenkten Einheit der Christen ist nun die gefälschte Einheit des Antichristen. Die Wurzeln dieser Einheit gehen bereits zurück auf die Einheitsideologie in 1. Mose 11, wo sich die Menschheit in einer gemeinsamen Kraftanstrengung zusammenrauft. Man sammelt sich um ein zentrales Großprojekt, nämlich den Turmbau zu Babel, und will durch diesen Zentralismus die eigenen Machtansprüche gegen den heiligen Schöpfer durchsetzen. In 1. Mose 11 begegnet uns also die Urform der One-World-Ideologie, eine Welt, die sich dann auf den letzten Metern der Geschichte zu einer brutalen Diktatur ausweiten wird. Und so zieht sich eine Linie von 1. Mose 11 bis hin zur Offenbarung 17 und 18. Am Ende der Zeit wird der Antichrist eine zentrale Weltherrschaft errichten. Damit wird er sich gegen den lebendigen Gott, gegen Jesus Christus und gegen Gottes Volk Israel wenden. Es wird ein globales, politisches, ein weltweites politisches Machtsystem entstehen, also eine Weltregierung. Und dieses politische Machtsystem wird unterstützt durch ein weltweites religiöses Machtsystem. Das ist der Zusammenhang von Offenbarung 18 und Offenbarung 17. Das religiöse Machtsystem heißt in Offenbarung 17 auch die Hure Babylon, weil es den wahren Glauben pervertiert. Es gibt sich als christlich aus, es tritt im Namen Gottes auf und verfälscht doch Gottes Wahrheit in ihr genaues Gegenteil. Eine Zeit lang wird das religiöse Machtsystem der Hure Babylon also sehr eng mit dem politischen Machtsystem des Antichristen zusammenarbeiten. Weltregierung und Weltreligion unterstützen sich gegenseitig. Und in unseren Tagen, und das ist das Aufregende, liebe Geschwister, kann man sich diese Entwicklung viel leichter vorstellen, als das etwa noch vor 50 Jahren der Fall war. Inzwischen sprechen alle von Globalisierung. Und Globalisierung, global, weltweit, bedeutet, dass eine Entwicklung die gesamte Welt ergreift und durchdringt. Globalisierung, was geschieht da eigentlich? Zuerst müssen wir Folgendes verstehen. Die Welt wächst immer mehr zusammen. Man spricht deshalb schon vom globalen Dorf. Die ganze Welt überschaubar wie ein Dorf. Wenn in Toronto ein Unglück geschieht, können Sie es wenige Minuten später in Rehe im Fernsehen sehen. Als im September, vorausgesetzt, hier gibt es einen Fernseher, als im September 2001 die Türme in New York einstürzten, da konnte man das fast zeitgleich in der ganzen Welt mitverfolgen. Die modernen Kommunikationsmittel ermöglichen eine schnelle Verständigung über Tausende von Kilometern hinweg. Gestern Mittag habe ich den neuesten MacArthur Commentary von einem lieben Freund aus Amerika mit der Post bekommen. Dann habe ich ihm gleich meinen Dank zurückgemailt und zwei Stunden später hatte ich seine Rückantwort bereits auch per Mail. Das ist unsere Kommunikation. Die Welt wächst immer mehr zusammen zum globalen Dorf. Die großen Wirtschaftskonzerne sind in der ganzen Welt tätig. Ihre Macht wird immer stärker, sie arbeiten über Ländergrenzen hinweg. An vielen Stellen haben sie schon mehr Macht und Einfluss als die staatlichen Regierungen. Und dadurch wird die nationale Souveränität der einzelnen Staaten immer weiter eingeschränkt. Weil einfach die großen Konzerne international operieren und dadurch viel beweglicher sind. Durch die engen Verflechtungen der Wirtschaft wird die Weltlage insgesamt immer sensibler, immer komplizierter. Wenn es zum Beispiel an der Börse in New York einen Einbruch der Werte gibt, sind auch die Börsen in Tokio, London oder Frankfurt betroffen. Hören Sie immer wieder. Das System der Weltwirtschaft reagiert hochempfindlich. Politische Unruhegebiete und die zunehmende Gefahr des Terrors sind weitere Unsicherheitsfaktoren. So. Also, sagen viele, wird man auf Dauer nicht umhinkommen, eine zentrale Weltregierung einzurichten. Auch das globale Dorf braucht einen Bürgermeister. Wenn jedes Land nur für sich sorgt, bekommen wir die Probleme einer zusammenwachsenden und immer komplizierter werdenden Welt nicht in den Griff. Und so wird der Ruf nach einer weltweiten Regierung immer lauter. Einer der bekanntesten Repräsentanten der Deutschen Bank etwa, der Chefökonom Professor Norbert Walter, hat das schon vor 4 Jahren in einem Vortrag gesagt. Er sagt, die Globalisierung in der Wirtschaft verlangt zwingend nach einer Weltregierung. Die Globalisierung hat heute eine Eigendynamik entwickelt, die von niemandem mehr aufgehalten werden kann. Sie schafft neue und ungelöste Probleme, die nur durch eine umfassende Weltregierung gelöst werden können. Zitat Ende. Soweit der Chefökonom der Deutschen Bank in einem öffentlichen Vortrag. Und er steht mit dieser Auffassung wahrlich nicht allein. Globalisierung zielt auf Zentralismus, also auf die Ausbildung zentraler Machtstrukturen. Und damit entwickelt sie sich mittelfristig zu einer Gefahr für die Demokratie. Schon der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Ghali, also der Vorgänger von Kofi Annan, hat auf den zunehmenden Machtverlust der nationalen Regierungen und die Ohnmacht der offiziellen Politik überhaupt hingewiesen. Und während viele nationale Regierungen unmerklich an Macht verlieren, gewinnen andere Strukturen daneben an Einfluss. Und Sie wissen, wovon ich spreche. Ich meine natürlich die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, Non-Government Organizations. Sie werden in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, sie müssen sich nicht demokratischen Wahlen stellen, sie unterliegen keiner öffentlichen Kontrolle und werden aus Wirtschaftskreisen finanziert, also zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum, der Club of Rome, die Trilaterale Kommission, die Bilderberger, die Gorbatschow-Stiftung und viele andere. Hier bilden sich neue Machtpotenziale heran mit führenden Politikern, verdienten Staatsmännern, Wissenschaftlern, Wirtschaftsbossen, Gewerkschaftsführern. Und hier wird Politik für die Zukunft beraten. Große Konzepte für die großen Fragen. Und nun könnte sich mancher fragen, was hat das mit uns Christen zu tun? Warum sollen wir diese Zusammenhänge kennen und bedenken? Und darauf gibt es mindestens 2 Antworten. Zum einen, weil die internationale Entwicklung in dramatischer Weise bestätigt, was die Bibel für die Endzeit angekündigt hat. Wir gehen auf eine weltweit operierende zentrale Machtstruktur zu, letztlich auf eine Welteinheitsregierung. Und der 2. Grund, warum das für die Christen wichtig zu bedenken ist, ist der, weil die Einheitsbewegung eben nicht auf Politik und Wirtschaft beschränkt bleibt, sondern auch die Religionsfrage betrifft. Immer wieder wird uns Folgendes eingeschärft. Wenn das Zusammenleben in einer enger werdenden Welt im globalen Dorf funktionieren soll, dann dürfen die Religionen, und damit meint man dann auch den christlichen Glauben, nicht länger behaupten, sie würden die alleinige Wahrheit predigen. Die Religionen müssen ihre eigenen Ansprüche zurückstellen und sich gegenseitig als von Gott gewollt anerkennen. Die bekannte Formel dafür lautet: kein Frieden unter den Nationen, ohne Frieden unter den Religionen. Und mit Frieden ist nicht gemeint, dass man sich friedlich und fair behandelt, sondern dass man sich gegenseitig als wahr anerkennt. Das ist mit Frieden gemeint. Frieden unter den Religionen heißt, man erkennt sich gegenseitig als wahr an. Und auf internationaler Ebene wird noch mehr gefordert. Die Religionen müssten in Zukunft intensiv zusammenarbeiten. Für das Zusammenleben in der einen Welt brauchen wir eine gemeinsame ethische und geistige Grundlage, one world, one moral, eine Welt, eine Moral. Die verschiedenen Menschen würden diese Grundlage, diese Weltmoral aber nur dann akzeptieren, wenn ihre jeweiligen Religionen sie gemeinsam erarbeitet hätten und damit autorisierten. Man braucht gewissermaßen eine transzendent abgesicherte Begründung, wenn man die Menschen dafür gewinnen will. Und deshalb, so heißt es, müssten die Religionen mit einer Stimme sprechen im Namen des einen Gottes, der hinter allen stehe. So wird behauptet. Dieses Konzept wurde unter anderem von dem deutschen Theologen, dem Katholiken Hans Küng, entwickelt. Er ist bekannt geworden als Schöpfer des Projekt Weltethos. Projekt Weltethos begegnet Ihnen sicherlich immer wieder mal in den Medien, der Begriff. Im Kuratorium sitzt übrigens auch unser Bundespräsident Köhler. Er wird demnächst in Tübingen eine Rede halten, um sich hinter das Anliegen dieses Projekt Weltethos zu stellen. Und im nächsten Jahr wird Küng in Deutschland am Bodensee ein Weltkloster eröffnen. Dort sollen die verschiedensten Religionen zusammen lernen, gemeinsam zu meditieren und gemeinsam zu beten. Ein Weltkloster am Bodensee, und dafür werden von verschiedenen Kreisen 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Hier können wir also zuschauen, wie die Weichen auf den Weg zu einer Welteinheitsreligion gestellt werden. Und so sehr sich Hans Küng in der Vergangenheit als Kritiker der Päpste gezeigt hat, an diesem Punkt findet er viele Gemeinsamkeiten mit dem Papst und der römisch-katholischen Kirche insgesamt. Gerade der aktuelle Papst, Johannes Paul II., setzt sich ja mit besonderem Eifer dafür ein, eine große religiöse Einheit anzubahnen unter dem Dach der römischen Kirche. Vielleicht kann einer diese Folie kurz zeigen, wenn das mit dem Apparat hier funktioniert. Das wäre nett, dankeschön. Am 14.05.1999 empfing der Papst den Imam aus Bagdad. Dabei wurde ihm ein Koran geschenkt, den Papst Johannes Paul II. Demonstrativ küsste. Und damit brachte er zum Ausdruck, auch dieses Buch enthält Wahrheit. Katholiken und Moslems glauben letztlich an denselben Gott. Und noch eine andere Folie, wollen Sie bitte auflegen. Am 24. Januar 2002 veranstaltete derselbe Papst in Assisi bereits zum dritten Mal den Gebetstag der Religionen für den Weltfrieden. Dort waren mindestens 12 Weltreligionen versammelt. Diese Aktionen, alle unter dem Dach der römischen Kirche organisiert, stimmen genau mit der katholischen Theologie überein. Die katholische Kirche glaubt nämlich, dass Gott in vorläufiger Form auch schon in den Religionen wirkt und sich zeigt. Auch die Religionen enthalten demnach einige Körnchen Wahrheit. Allerdings kommen sie erst in der römisch-katholischen Kirche zu ihrer wirklichen Erfüllung. Das ist das Ziel. Und aus dieser Theorie leitet der Papst das Recht und den Auftrag ab, die Religionen unter seinen Fittichen zu sammeln und zur Einheit zu führen, weil hinter allen derselbe Gott stehe. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn die Annäherung der Religionen gelingen soll, muss die Christenheit in diesem Prozess natürlich mit einer Stimme reden. Wie soll es auch anders gehen? Und darum setzt die römisch-katholische Kirche alles daran, die anderen christlichen Konfessionen unter die Führung des Papstes zu holen. Dabei beweist sie sehr viel Geduld und strategisches Geschick. Das große Ziel bleibt aber immer fest im Blick. Einheit unter päpstlicher, das heißt unter römisch-katholischer Führung. Alle zurück nach Rom. Und wenn man diese Entwicklung beobachtet, dann scheint die Situation, von der Offenbarung 17 spricht, eine Weltreligion, die mit einer Stimme redet, gar nicht mehr so weit entfernt. Und dabei dürfte die römische Kirche mit ihrem Oberhaupt eine wichtige Rolle spielen. Es spricht manches dafür, dass es sich bei der Hure Babylon aus Offenbarung 17 um eine Gemeinschaft der Weltreligionen handelt, angeführt von einem verheideten Christentum in Anführungsstrichen und der Leitung des Papstes und der römischen Kirche. Das ist durchaus denkbar. Die Reformatoren haben das ja schon ähnlich im 16. Jahrhundert geahnt und die weitere Entwicklung hat ihre Erwartungen mehr als bestätigt. Und was machen nun die Evangelikalen? Es ist umso tragischer, dass angesichts dieser Entwicklung in Westeuropa immer mehr Evangelikale zur engeren Zusammenarbeit mit der römischen Kirche und dem Papst bereit sind. Sie suchen große Koalitionen. Sie scheinen zu vergessen, dass die römische Kirche ein anderes Evangelium lehrt, wie Paulus es nennen würde. Sie wollen nicht sehen, dass die katholische Lehre an zentralen Punkten gegen die Bibel verstößt und uns von Christus wegführt. Die charismatische Bewegung hatte schon vor Jahrzehnten, das kann man Schritt für Schritt nachweisen, hat zum Beispiel auch Wolfgang Bühne in seinem Buch über die Propheten getan, die charismatische Bewegung hatte schon vor Jahrzehnten intensiv den Kontakt zur römisch-katholischen Kirche gesucht, zur katholischen charismatischen Bewegung. Und jetzt ziehen die Evangelikalen hinterher. Zuerst haben sie den Schulterschluss mit der Pfingstbewegung und den Charismatikern vollzogen. Und das wird ja auch bei diesem Projekt Impulstour uns immer wieder vor Augen geführt, von dem Wilfried Block bereits gesprochen hat. Und ein Meilenstein auf diesem Weg des Schulterschlusses zwischen Evangelikalen und Charismatikern war die Kasseler Erklärung von 1996. Und man versucht, dieses Denken von Deutschland aus nun auch weiter zu exportieren in andere Länder. Ich war vor wenigen Tagen in Odessa zu einem Kongress, bin dort übersetzt worden von dem Vorsitzenden der russischen Allianz, Wladimir Ragusow. Wir haben auch ein Zimmer geteilt und hatten natürlich viel Zeit, miteinander zu reden. Und da hat er gesagt, wie die Gründung der russischen Allianz sehr stark von Deutschland aus begleitet wurde und man massiv Druck auf sie ausübt, sie sollten doch unbedingt die Pfingstler mit hineinnehmen. Bis jetzt weigern sich die Russen noch, soweit ich das sehe, weil sie sagen, wir wissen, wie groß die theologischen Gräben und Gegensätze sind und wie stark die Gefahr. Aber gerade von deutscher Seite aus wird dort massiv Druck auf die russischen Geschwister ausgeübt. Der nächste logische Schritt nach der Öffnung zur charismatischen Bewegung ist dann aber die Hinwendung zur römischen Kirche. Weil sich die Charismatiker selbst schon lange in diese Richtung geöffnet haben. Versteht ihr, immer wieder melden sich prominente evangelikale Führer zu Wort, vor allem in Amerika und in Westeuropa, die uns näher an eine Kooperation mit der katholischen Kirche heranführen wollen. Auch die Evangelische Allianz praktiziert diese Kooperation, etwa in der Evangelisation pro Christ. Schon viele Evangelikale wurden so auf einen falschen Weg gelockt und umso dankbarer bin ich für den klaren Kurs etwa der Evangelischen Allianz in Italien, die nun den Katholizismus besonders gut kennt. Wilfried Block hat auch den zweiten Vorsitzenden der italienischen Allianz, Leonardo De Chirico, kennengelernt bei einer Konferenz, die wir im Mai gemeinsam durchführten. Und da hat uns Chirico nochmal deutlich gesagt, es gibt keinen dritten Weg, liebe Brüder. Wer sich auf die katholische Kirche einlässt, der wird entweder von ihr umgarnt und ausgesogen und geschluckt oder er muss mit einer ganz klaren, profilierten Gegenpositionen ihr begegnen. Aber es gibt keinen dritten Weg. Man kann sich nicht langsam und vorsichtig für den Katholizismus öffnen. Leider fehlt vielen Evangelikalen auch in Deutschland dieser nüchterne Blick. Und so lässt sich eine offensichtliche Verfallslinie erkennen. Hinwendung zur Pfingstbewegung öffnet für den Katholizismus und Hinwendung zum Katholizismus ebnet dann den Weg zum Synkretismus, also zur Vermischung der verschiedenen Religionen, die nun ja ihrerseits sehr stark von der römischen Kirche praktiziert wird. Auch in dieser Hinsicht hat das laufende Jahr den Evangelikalen in Deutschland traurige Fortschritte gebracht. Ich erinnere nur an Ulrich Pazanis aktive Mitwirkung beim Europatag in Stuttgart, der mitinitiiert war von der Fokularbewegung, die sich ausdrücklich der Förderung auch der interreligiösen Zusammenarbeit verschrieben hat. Chiara Lubich ist eine Führerin in dieser Entwicklung und das war jedem bekannt. Und ein anderes Beispiel ist Gerhard Meyers Einweihung. Er war beteiligt als Bischof von Baden-Württemberg an der Einweihung einer interreligiösen Kapelle am Flughafen in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Und da war unter anderem dabei bei dieser Veranstaltung der katholische Bischof, der Landesrabbiner und der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Sie müssen wissen, Gerhard Meyer war, als wir studierten, eines unserer großen Vorbilder. Er stand auch durch seine Bücher für bibeltreue Theologie. Er kämpfte gegen die Kompromisse mit der historisch-kritischen Methode. Er trat ein für Mission. Er hat viele meiner Studienkollegen getraut. Wir hatten ein Vertrauensverhältnis zu ihm. Auch meine Frau kannte ihn. Und es ist dramatisch zu sehen, wie solche Säulen der Gemeinde Jesu Christi im Laufe solcher Entwicklungen einen so völlig anderen Weg einschlagen können. Einheit. Dieser kurze Überblick über Einheitstendenzen in Politik und Religion lässt schon erkennen, es geht hier nicht um eine zufällige Entwicklung. Es geht nicht um die Irrtümer von einzelnen Personen und Organisationen, sondern es handelt sich im Ergebnis um eine weltweite endzeitliche Entwicklung, die von vielen Faktoren und Kräften getragen und vorangetrieben wird. Jetzt müssen wir noch einen zweiten Schritt gehen und sehen, was diese Entwicklung befördert und erst möglich gemacht hat. Und das ist die Herausbildung einer Weltanschauung, die das Einheitsdenken stützt und geradezu fordert, weil sie gleichzeitig verbietet, feste Wahrheitsansprüche deutlich zu machen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Stichwort. Diese Weltanschauung hat sich im letzten Jahrhundert herausgebildet, die sogenannte Postmoderne. Und diese Postmoderne bestimmt, ob bewusst oder unbewusst, das Denken unserer allermeisten Zeitgenossen, auch derer, die vielleicht Postmoderne noch nie mal schreiben können oder das Wort noch nie gehört haben. Das ist also unser zweiter Punkt. Erstens war die Formulierung Einheitstendenzen in Politik und Religion und zweitens nun die weltanschauliche Begründung der neuen Einheit in der Postmoderne. Also die weltanschauliche Begründung der neuen Einheit in der Postmoderne. Ein Überblick über die Postmoderne habe ich in meinem jetzt gerade herausgekommenen Buch Evangelisation in der Postmoderne gegeben. Ich nehme an, dass das hier auch irgendwo auf dem Büchertisch rumliegt. Also wenn Sie sich weiter informieren wollen, schauen Sie einfach mal rein. So, das war der Werbeblock. Jetzt können wir weitermachen. Wie postmodernes Denken funktioniert, zeigt eine kleine Szene aus der vorletzten Woche. Da trat der frühere Generalsekretär des Weltkirchenrats, Konrad Reiser, bei einem Pfarrertag in Magdeburg auf. Und dort, vielleicht haben einige das gelesen, sagt er allen Ernstes, die öffentliche Konzentration auf den militanten Islamismus, der zur Legitimation von militärischer Gewalt dient, verdeckt die nicht minder gefährlichen Auswirkungen des christlichen Fundamentalismus. Haben Sie verstanden, ja? Die öffentliche Konzentration auf den militanten Islamismus verdeckt die nicht minder gefährlichen Auswirkungen des christlichen Fundamentalismus. Nun fragen wir natürlich, wo liegt die Gemeinsamkeit von militanten Moslems und dem, was Reiser für christliche Fundamentalisten hält? Also uns alle hielt er garantiert für christliche Fundamentalisten. Nun, beide gehen davon aus, dass es verbindliche, eindeutige Wahrheit gibt. Das verbindet uns. Auch wenn wir aus dieser Vorgabe dann zugegebenermaßen sehr unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Natürlich ist Reisers Gleichsetzung, mit der er nicht allein steht, eine skandalöse, eine niederträchtige und eine dümmliche Manipulation der Tatsachen. Dennoch kann er wenigstens als schlechtes Beispiel dienen, an dem wir das Grundmuster der Postmoderne ein wenig erkennen. Was ist Postmoderne? Der Zeitkritiker Wolfgang Welsch hat radikale Pluralität als das Hauptkennzeichen der Postmoderne ausgemacht. Und er hat gesagt, fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit im Plural. Das heißt, es gibt nur noch Wahrheiten, Menschlichkeiten, Gerechtigkeiten. Sie können nicht mehr allgemein verbindlich bestimmt und definiert und begründet werden. Der Philosoph Paul Feyerabend bringt diese Überzeugung auf seine berühmte Kurzformel Anything goes. Ja, anything goes. Alles ist möglich. Und ein Symbol postmoderner Denkweise hat der Architekturtheoretiker Charles Jenks 1975 geschaffen. Daran kann man sich das so schön plastisch deutlich machen. Er entwarf ein Haus, in dem verschiedene Stilrichtungen miteinander vermischt werden. Ganz verschiedene Stilrichtungen. Und er hat diese Vorgehensweise Patchwork genannt. Ja, die unterschiedlichsten Fäden, die hier miteinander verbunden werden. Und dabei gibt es keinen einheitlichen Stil. Es gibt keine eindeutige programmatische Linie, sondern das gleichberechtigte Nebeneinander unterschiedlichster Formen. Und Jenks Architektur transportiert ganz bewusst eine ideologische Botschaft. Und die lautet, die in vielen verschiedenen Formen angelegte Architektur will sagen, alle Formen sind gleich gut und gleichberechtigt. Und alle exklusiven Wahrheitsansprüche und Geltungsansprüche sind dagegen tabu. Verboten. Erlaubt sind subjektive Wahrheitsbekenntnisse, werden Sie auch merken, im Gespräch mit Zeitgenossen, wenn sie ihren Glauben an Jesus bezeugen, dann sagt, es ist ja schön, wenn dir das hilft. Es ist ja schön, finde ich toll, dass du deinen Weg gefunden hast. Ja, das ist erlaubt. Aber unerwünscht sind Wahrheitsbehauptungen mit objektivem Anspruch. Diese würden nämlich dazu führen, dass entgegenstehende Aussagen als unwahr bewertet werden müssten. Und das ist verboten. Nun fragen wir, wie konnte sich diese postmoderne Denkweise auf so breiter Front bis wirklich zur Basis hin durchsetzen? Wie war das möglich? Das ist letztlich nur zu verstehen durch die Krise der Moderne, die dem vorausging. Die Moderne lässt sich bestimmen durch Begriffe wie Vernunft, Aufklärung, Wissenschaft, Fortschritt. Also als ich zur Schule ging, war man noch sehr stark von diesem modernen Denken geprägt. Ich bin Jahrgang 61. Die Moderne glaubt, dass der Mensch durch seine vermeintlich autonome, also auf sich selbst gestützte Vernunft die Wahrheit finden und vom Irrtum unterscheiden kann. Das glaubte die Moderne. Die vernunftgeleitete Wissenschaft ist der Garant des Fortschritts und der Verbesserung der Welt und des Menschen. Das hat man wirklich geglaubt, noch vor wenigen Jahrzehnten. In der Moderne tritt Wissenschaft an die Stelle von Religion. Also man braucht ja eine Letztbegründung für das, was man für wahr hält. Das ist die Wissenschaft. Gott und übernatürliche Erklärungen werden abgelehnt. Dennoch will man universale Normen, also allgemeingültige Normen, weiterhin festhalten. Man will von Wahrheit reden, von Freiheit, von Gerechtigkeit, von Gleichheit, von Menschlichkeit. Aber diese Werte sollen jetzt nicht mehr transzendent religiös begründet werden, sondern humanistisch innerweltlich. Was aber passierte? Das Konzept der Moderne geriet im 20. Jahrhundert in eine tiefe Krise, weil sich die Fortschrittsversprechen und die Fortschrittshoffnungen nicht in der erwarteten Weise erfüllten. Ja? Vernunft und Wissenschaft waren offensichtlich nicht so leistungsfähig, wie es die Propheten der Moderne seit der Aufklärung versprochen hatten, also seit über 250 Jahren. Trotz mancher Erfolge sieht sich die Moderne im 20. Jahrhundert eine erschreckende Bilanz gegenüber. Zwei Weltkriege, Umweltzerstörung, Nuklearbewaffnung, Hungerkatastrophen, die sozialen Verwerfungen als Folge der Industrialisierung, die Fragwürdigkeit der Technologie, die eben auch zur Atombombe beispielsweise geführt hat, die bedrohlichen Perspektiven der Genforschung. Also so ganz haben sich all diese Fortschrittsversprechen und Hoffnungen nicht einlösen lassen. Die Krise der Moderne wird seit dem Zweiten Weltkrieg den Menschen immer bewusster und sie bringt schließlich die Postmoderne hervor. Wird abgelöst durch sie, ja? Der Glaube an die Vernunft und an die vollkommene Leistungsfähigkeit der Vernunft ist gescheitert. Und also folgert die Postmoderne, lohnt es sich nicht weiterhin auf begründete Wahrheit zu setzen. Was passiert hier? Man schüttet gewissermaßen das Kind mit dem Bade aus. Die Moderne glaubte, die Vernunft kann alles. Die Postmoderne fällt jetzt genau auf der anderen Seite vom Pferd und sagt, die Vernunft kann überhaupt nichts. Lohnt sich nicht. Der Einzelne mag zwar für sich seine individuellen, subjektiven Wahrheiten behalten. Das ist erlaubt. Er darf seine speziellen ethischen Wertsetzungen pflegen. Soll er man tun. Aber er darf dafür keine öffentliche allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Es gibt keine verbindliche Wahrheit, die sich in vernünftigen Sätzen ausdrücken lässt. Es gibt keine vernünftige Wahrheit, die sich in vernünftigen Sätzen ausdrücken lässt, keine verbindliche Wahrheit. Und genau das hält die Postmoderne für die einzig verbindliche Wahrheit. Haben Sie es gemerkt? Und damit tappt auch die Postmoderne wieder in einen grandiosen Selbstwiderspruch hinein, weil sie eben doch mit dem großen Dogma die ganze Welt erklärt, dass es keine Dogmen mehr geben dürfe. Das ist die Situation. Früher, also im Mittelalter und noch vorher und bis in den Beginn der Moderne hinein, da war man sich wenigstens einig gewesen, dass es etwa in Glaubensfragen absolute Wahrheit geben müsse. Das war unstrittig. Man stritt zwar darum, was denn nun die absolute Wahrheit war. Es gab einen Konkurrenzkampf von unterschiedlichen, gegensätzlichen Wahrheitsansprüchen, ganz klar. Aber dass es absolute Wahrheit geben müsse, darüber bestand Einigkeit. Diese teilweise noch moderne Hoffnung und Überzeugung wird postmodern nur noch wehmütig als Illusion belächelt. Ja, wie ein schönes Märchen aus alter Zeit. Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Vernunft, ich darf das nochmal sagen, und auf den Sinn von Argumentation bezieht also jetzt die Postmoderne eine extreme Gegenposition zur Moderne. Und dabei nimmt die postmoderne Vernunftkritik bisweilen radikale Züge an. Sie fordert von der Vernunft nicht nur Bescheidenheit und Einsicht in die eigenen Grenzen, das wäre ja auch vom biblischen Standpunkt aus geboten. Auch die Bibel sagt, die Vernunft ist genauso mit vom Sündenfall betroffen wie der ganze Mensch. Deswegen ist der Mensch auch in seinem Denken höchst fehlbar. Auch der vom Heiligen Geist geleitete Mensch ist noch Sünder und darum fehlbar in seinem Denken. Deswegen müssen wir unser ganzes Denken der Heiligen Schrift unterordnen und immer wieder bereit sein, uns von Gott korrigieren, zurechtbringen zu lassen, auch und gerade in unserem Denken. Und wir müssen so nüchtern und realistisch sein, dass wir auch immer wieder in unserem Denken fehlen und sündigen werden, bis wir einmal bei Christus angekommen sind. So, das ist die Position der Bibel. Sie sagt, das Denken ist eine gute Schöpfungsgabe. Es ist aber genauso vom Sündenfall mit korrumpiert, wie der ganze Rest des Menschen. Und es bedarf darum der ständigen Erneuerung und Reinigung. Deswegen sind wir auch für ein gutes Denken darauf angewiesen, dass der Herr uns leitet, uns führt. Wir müssen immer wieder, auch wenn wir ganz rationale Analysen vornehmen, Gott bitten, dass er uns Weisheit gibt, dass wir wie die Söhne Isaschar die Zeiten zu beurteilen verstehen. Da sind wir angewiesen darauf, dass Gott unser Denken lenkt. Aber wir sollen es gebrauchen. Es ist trotz des Sündenfalls immer noch eine Schöpfungsgabe Gottes. So. Die Moderne hatte das Denken vergöttert und an die Stelle Gottes gewissermaßen gesetzt und sich eingebildet, der Mensch könne durch sein Denken unabhängig die Wahrheit finden. Und er sei nicht angewiesen auf Offenbarung durch Gott. Die Moderne hatte nicht ernst gemacht mit dem Sündenfall sowieso nicht und für das Denken erst recht nicht. So, die Postmoderne nun verabschiedet sich von der Hoffnung, dass es überhaupt verbindliche Wahrheit gäbe, die man erkennen, verstehen und dann eben auch kommunizieren könne. Das müssen wir verstehen, sonst verstehen wir unsere Zeitgenossen nicht. Also man kann sagen, die Postmoderne hat offiziell den Streit um die Wahrheit aufgegeben. Und leidenschaftliche Debatten um absolute, ewig gültige Wahrheiten sind in ihrem Urteil absurd und sinnlos. Und deswegen erleben Sie das auch in vielen Schulen, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr die Köpfe einschlagen in Diskussionen. Was war das noch herrlich bei der 68er-Generation? Ja, die haben noch um Wahrheit gekämpft, um Kommunismus und andere Systeme. Aber die haben ihre Überzeugungen noch ernst genommen. Was haben wir noch? Also ich habe 1980 Abi gemacht, ich bin ein bisschen später. Aber was haben wir uns noch die Köpfe eingeschlagen über Politik, über Philosophie und natürlich auch über den Glauben? Und heute haben sie es oft so, dass jeder dem anderen so seine Spielwiese lässt. Aber leidenschaftlicher Kampf um rational begründete Wahrheit, das gibt es dann erst wieder, wo jemand Christ wird und ein ganz neues Verhältnis zur Wahrheit bekommt. Und das gibt es bei einigen überzeugten Moslems und bei so ein paar versprengten Marxisten, die vielleicht hier und da noch herumgeistern. Ja, achten Sie mal drauf. Die Historikerin Gertrude Himmelfarb hat eine ganz ironische Bilanz formuliert. Sie sagt, Postmodernismus ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, Realität, Objektivität, Vernunft oder Fakten. Das sind alles Worte, die von Postmodernisten nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. Der Postmodernismus ist eine total permissive, also eine alles erlaubende Philosophie. Alles geht. Und es ist außergewöhnlich, wie weit das gegangen ist. Soweit Gertrude Himmelfarb. Und Wissen Sie, was daraus nun folgt? Das Wahrheitsverständnis der Postmoderne führt ja zu ganz dramatischen Konsequenzen, auch in ethischen Schicksalsfragen. Abtreibung, Euthanasie, Homosexualität, Biotechnologie. Woran soll man sich da bitte schön orientieren? Der eine sagt, es ist gut, abzutreiben. Und der andere sagt, es ist gut, das Leben zu schützen. Der eine sagt, die Oma kann leben bleiben, auch wenn sie schwer krank ist. Und der andere sagt, was soll die Oma noch länger leben? Das ist kein menschenwürdiges Leben mehr, wenn einer nicht mehr denken und sich rational artikulieren kann. Und schauen Sie mal, wie in der europäischen Charta der Begriff des Menschen definiert ist. Der Begriff der Person, dadurch, dass er sich noch rational bewusst artikulieren kann. Tja, und was ist mit dem Menschen, der das nicht mehr kann, weil er demenzkrank ist? Und was ist mit dem Embryo, das sich noch nicht artikulieren kann? Oder mit dem geistig Behinderten? Und eine postmoderne Philosophie verbietet grundsätzlich verbindliche Werte festzuschreiben und muss darum alle Antworten zulassen. Von Umbringen bis Leben lassen. Was für dich wahr ist, muss es für mich noch lange nicht sein. Versteht ihr, nun wird auch klar, wie dieses postmoderne Wahrheitsverständnis den Einheitsprozess unterstützt. Wenn es nämlich keine verbindliche Wahrheit gibt, müssen sich alle Seiten bescheiden zurückhalten. Und wenn der Streit um Wahrheit sich nicht mehr lohnt, dann muss jeder bitteschön seine Wahrheit sehr stark relativieren und zurücknehmen. Wenn alle Wahrheitsansprüche gleichwertig sind, darf keiner versuchen, den anderen zu überzeugen. Oder sich durchzusetzen. Das ist ja der Versuch von Machtdurchsetzung, so sagt man dann. Und dadurch können und müssen sich alle prinzipiell gegenseitig anerkennen und zusammenarbeiten. Und wer sich dieser Vorgabe nun nicht fügt, wie wir, der wird als Fundamentalist verunglimpft und am besten mundtot gemacht. Nun warnt Gottes Wort uns ganz eindeutig davor, dass wir als Kinder Gottes uns vom Denken und vom Lebensstil der nichtchristlichen Welt bestimmen lassen. Die Heilige Schrift weiß, wie anfällig wir sind. Lesen wir Römer 12, 2 zum Beispiel, 2. Korinther 10, 5, 1. Johannes 2, 15. Und gerade heute ist diese Gefahr, dass wir Christen uns am Denken der Welt anstecken, nicht zu unterschätzen. Wir leben in diesem geistigen Milieu. Wir lesen die Zeitungen, die davon getränkt sind. Wir haben mit den Menschen zu tun, mit den Medien. Und wir werden als Gemeinde vom Gedankengut der Postmoderne angegriffen. Und deswegen heißt der Untertitel meines Buches auch, da kehre ich den Spieß gewissermaßen um, Evangelisation in der Postmoderne, wie Wahrheit den Pluralismus angreift. In Wirklichkeit greift die Heilige Schrift dieses falsche Denken an, wenn wir sie denn in Anschlag bringen. Allerdings, und das müssen wir sehr deutlich sehen, zeigen sich schon manche dieser ideologischen Einflüsse innerhalb der Gemeinde Jesu Christi. In der Regel nicht in ihrer schroffen Originalform, sondern meist vermischt mit christlichen Inhalten und darum in gemäßigter Form. Und daher werden sie von vielen Christen nicht erkannt und unterschätzt. Das ist doch immer so. Je mehr Teilwahrheit die Lüge verziert, umso schwieriger ist die Lüge zu durchschauen. Und so beginnt eine schleichende Unterwanderung der biblischen Fundamente. Ich möchte hier nur auf einen Punkt hinweisen. Auf einen Punkt, an dem viele Evangelikale, und jeder von uns prüfe sich da selbst immer wieder, von der postmodernen Denkweise beeinflusst sind. Und das ist die zunehmende Enttheologisierung oder anders ausgedrückt die Vernachlässigung der biblischen Lehre. Ist ein ganz klassischer Ausfluss postmodernen Denkens. Die Wahrheit zählt nicht mehr viel. Selbstverständlich wird das bei uns nicht offen geleugnet, dass es Wahrheit gibt, dass es eine verbindliche, erkennbare Wahrheit gibt, die Gott in der Heiligen Schrift offenbart hat. Das wäre ja zu auffällig. Das wird kein Christ behaupten. Aber der Verlust von Wahrheit und das Defizit an biblischer Eindeutigkeit zeigt sich zunächst auf unserer Seite in einer zunehmenden Vernachlässigung und Geringschätzung der biblischen Lehre. Und das ist ganz logisch und ganz folgerichtig. Je weniger die Christen in der Lehre gefestigt sind, je weniger wir uns intensiv und regelmäßig mit der Wahrheit, mit der Theologie, mit der biblischen Lehre befassen, umso leichter lassen wir uns in das Einheitsboot hineinziehen. Umso weniger erkennen wir die Gefahr falscher Lehren und umso schneller sind wir bereit, faule Kompromisse zu schließen. Versteht ihr, die alte evangelikale Theologie war von einer tiefen Leidenschaft zur Wahrheit bestimmt gewesen. Sie konnte gar nicht anders, als mit Hingabe theologisch, biblisch zu arbeiten und die gemeindliche Praxis theologisch zu durchdringen. Und dagegen ist der neue Evangelikalismus oft mehr von Pragmatismus als von Wahrheitseifer geprägt. Und deswegen kommt jetzt der zweite Werbeblock. Ich kann das Buch von Bruder Plock gar nicht warm genug empfehlen. Das ist ein Fundamentalproblem, auch eine Folge der Postmoderne, dieser Pragmatismus, der sich zunehmend breit macht. An die Stelle solider Lehre trat ein verstärktes Bemühen dann um organisatorische Stabilisierung bei den Evangelikalen, die Gründung von Vereinigungen und evangelikalen Großorganisationen. Hatten vorher noch die Theologen den Ton in der evangelikalen Welt bestimmt, traten nun zunehmend Manager, Medienfachleute und Organisatoren in den Vordergrund, um der evangelikalen Sache größeren Einfluss zu verschaffen. In Amerika war einer der einflussreichsten Gestalter evangelikaler Konzepte in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zweifellos Billy Graham. Er kümmerte sich wenig um die strittigen theologischen Schicksalsfragen, sondern setzte sich pragmatisch für breite strategische Bündnisse ein. Und damit trug er entscheidend zur Verschiebung der evangelikalen Fundamente und des evangelikalen Koordinatensystems bei. Und der Begriff evangelikal wurde immer schillernder, immer weniger konkret theologisch fassbar. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, was ganz wichtig ist. Das hat der amerikanische Theologe David F. Wells für die Situation in Amerika und England festgestellt, 1993 schon. Und es gilt 10 Jahre danach auch für uns in Deutschland, mehr denn je. Während das alte biblische Bekenntnis offiziell noch in Geltung bleibt, es geht ja niemand her und sagt, wir wollen die Grundsätze der Evangelischen Allianz verändern etwa, bestimmt es immer weniger, wie evangelikale Gemeinden wirklich arbeiten und wie ihre Glieder im Alltag wirklich leben. Versteht ihr? Die biblischen Wahrheiten werden nicht ausdrücklich abgelehnt. Das ist mir bei keinem evangelikalen Führer oder Funktionär bekannt, dass er sich dem bestimmte Wahrheiten gestellt hat. Nun gut, bei der Frage, ob Frauen Gemeinde leiten dürfen, da stellt man sich auch gegen die klare biblische Wahrheit etwa. Aber sonst ist das, es passiert selten, dass jemand hinstehen und sagen würde, Jesus sei nicht wirklich Gottes Sohn oder er sei nicht leibhaftig aus dem Grab auferstanden, zum Beispiel. So, also die Wahrheiten bleiben offiziell in Kraft. Aber sie bestimmen nicht mehr, was in den Gemeinden wirklich läuft. Beispiel Gemeindeaufbau. Während der letzten Jahre haben sich zunehmend solche Konzepte etabliert, die eben nicht von bibeltreuer Theologie, sondern vom Pragmatismus geprägt sind. Bitte lesen Sie das Blockbuch. Oder, das haben wir nicht abgesprochen, deswegen hat er mich nicht eingeladen. Also, um das nochmal ganz klar zu sagen. Oder Beispiel Seelsorge. Während der letzten 2 Jahrzehnte wurde der klassische biblische Ansatz zunehmend überfremdet und verfälscht durch das Eindringen psychotherapeutischer Denkmodelle in die Seelsorge. Und dadurch ist der Inhalt der Seelsorge massiv verändert worden. Heiligung ist verdrängt worden durch Selbstverwirklichung. Die Frage der Sünde in der Seelsorge wurde zunehmend an den Rand gedrängt, zugunsten ja der psychologischen Aufpäppelung des Selbstwertgefühls. Es hat zum Beispiel durch Modelle wie BTS eine totale Umfunktionierung der Inhalte der Seelsorge stattgefunden. Warum? Weil unsere Seelsorge zunehmend nicht mehr biblisch begründet und biblisch verankert war, sondern die Frage der Theologie und der biblischen Lehre rückte immer mehr an den Rand. Dort bestimmte sie nicht mehr, was wirklich in der Seelsorge oder im Gemeindeaufbau geschah. Und so entstand ein Vakuum. Und ein Vakuum neigt immer dazu, gefüllt zu werden. Und in dieses Vakuum sind dann eben weltliche, pragmatische, psychotherapeutische oder andere Konzepte eingedrungen. Und das alles die Folge einer Missachtung, einer oft unbewussten, aber doch faktischen Missachtung des Gewichts der Wahrheit und der biblischen Lehre. Oder nehmen wir die Haltung zur katholischen Kirche. Früher waren die Evangelikalen sich in der Bewertung weitgehend einig, dass wir sagten, es gibt und auch unter Katholiken ein paar Christen, die sind aber eigentlich keine Katholiken mehr, die haben das nur noch nicht gemerkt. Die glauben wirklich daran, dass sie allein durch Jesus und allein durch den Glauben an ihn vor der ewigen Verdammnis gerettet werden. Und die haben damit aufgehört, katholisch zu sein in ihrem Glauben. Aber die römisch-katholische Kirche als Institution in ihren Bekenntnissen, in ihren Priestern, die sich auf diese Bekenntnisse haben verpflichten lassen, die steht gegen das, was die Heilige Schrift als christlichen Glauben uns beschreibt und offenbart. So, das war die ganz selbstverständliche gemeinsame Position. Aber was ist daraus geworden? Die römische Kirche hat ihre Grundposition nicht verändert. Das könnte sie auch gar nicht. Dann würde sie aufhören, römisch-katholische Kirche zu sein. Verändert hat sich die Auffassung evangelikaler Spitzengremien und Repräsentanten. Sie halten die Unterschiede in den Inhalten nicht mehr für so wichtig und nicht mehr für so tiefgreifend, als dass das beispielsweise eine gemeinsame Evangelisationsarbeit verhindern würde, wie bei ProChrist. Die inhaltlichen Gegensätze werden nicht mehr als Gegensätze ernst genommen, sondern sie werden verharmlost zu unterschiedlichen Denktraditionen, zu Frömmigkeitsstilen, zu geschichtlich geprägten verschiedenen Wegen, die aber dann doch irgendwie alle am Ende zu demselben Ziel hinführen. Das ist dramatisch, liebe Geschwister, was sich da vollzogen hat in den letzten Jahrzehnten. Und hier zeigen sich eben die Ausläufer des postmodernen Wahrheitsverzichts. Man nimmt weder die eigene Position noch die Position des Gegenübers wirklich ernst. Man sieht nicht die Konsequenzen, zu denen dieses falsche, unbiblische Denken führt. Und darum verzichtet man auf eine ehrliche Konfrontation genauso wie auf den Versuch, den anderen zu überzeugen und für die eigene Sicht zu gewinnen. Wo die Reformatoren und auch die alten Evangelikalen noch für die Wahrheit des Evangeliums gekämpft haben und wo sie um die Abirrenden gerungen haben, in stundenlangen Nachtgesprächen mit roten Köpfen und der Bibel in der Hand und dem verzweifelten Bemühen, den anderen für die Wahrheit zu gewinnen. Da suchen jetzt neoevangelikale Funktionäre den diplomatischen Ausgleich. Ein anderes Symptom dieser Enttheologisierung zeigt sich zum Beispiel im Kurswechsel der Evangelischen Allianz gegenüber der charismatischen Bewegung. Die Kasseler Erklärung von 1996, wir haben jetzt keine Zeit mehr, das zu zeigen, weil meine Zeit gleich abgelaufen ist. Oder zumindest die für meinen Vortrag. Die Kasseler Erklärung ist ein klassisches, typisches Dokument postmodernen Denkens. Und das ist sehr interessant. Man sagt, wie können wir zusammenarbeiten, ohne uns zu sehr mit unseren unterschiedlichen Lehrmeinungen ins Gehege zu kommen. Das ist im Grunde genommen das Thema. Und der Pfingstpräses Ingolf Elzel hat das mit einer wirklich dankenswerten Offenheit gesagt. Er hat gesagt, es war gar nicht darum gegangen, über richtig oder falsch zu entscheiden oder den anderen zu überzeugen. Das war gar nicht das Thema. Genau so war es. Schlimm genug. Aber genau, verstehen Sie, das ist das postmoderne Denken. Es geht nicht darum, zu konfrontieren, zu überzeugen, sondern es geht darum, einen pragmatischen Weg des Miteinanders im Alltagsvollzug zu finden. Und dabei wird die Wahrheit geopfert. Also, das sind Auswirkungen der postmodernen Denkweise mitten im Herzen des Evangelikalismus. Liebe Geschwister, ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind also einen weiten Weg miteinander gegangen heute und wir haben diese beiden Punkte betrachtet: Einheitstendenzen in Politik und Religion und weltanschauliche Begründungen dieser Einheitstendenzen in der Postmoderne. Wir haben gesehen, die dramatische Entwicklung hin zu einer falschen Einheit kommt nicht von ungefähr. Sie ist nicht das Ergebnis einiger persönlicher Irrtümer, sondern dahinter steht eine große Strategie, die von vielen Faktoren getragen wird. Und nicht zuletzt eben diese prägende Denkweise unserer Zeit, der Postmodernismus, der drängt die Menschen förmlich dazu, in das pragmatische Einheitsboot doch nun endlich einzusteigen. Haltet nicht so stur an euren Überzeugungen fest, so wird es uns eingehämmert. Bildet euch doch nicht ein, es gäbe eine verbindliche Wahrheit, die man noch in einer schriftlichen Offenbarung finden kann. Das ist nur eine bestimmte religiöse, subjektive Meinung. Und wer sich diesem Denken widersetzt und das auch öffentlich artikuliert und nicht nur im Hinterzimmer des Hauskreises mal sagt, der macht sich verdächtig und der gerät unter Druck. Denken Sie an Konrad Reisers Gleichsetzung der Evangelikalen mit den islamischen Fundamentalisten. Damit meinte er nicht die angepassten Evangelikalen, sondern er meinte die, die sich wirklich zu den Wahrheiten der Heiligen Schrift stellen. Und auch etwa Professor Beierhaus, damit schließt sich der Kreis zum ökumenischen Bekenntniskonvent, geht nicht gerade zimperlich um mit den Kritikern seines Ökumenekurses, zu dem ich schon seit vielen Jahren gehöre. Im Vorfeld des ökumenischen Bekenntniskonvents hat er uns in der Zeitschrift Diakrisis als Ultra-Evangelikale bezeichnet. Das ist eine interessante Wortprägung, als Ultra-Evangelikale. Das klingt so nach Radikalismus, ja, schon fast nach Terrorgang. Und der Vorwurf lautet, wir litten alle an einer Angststörung vor dem Katholizismus. Er hat sogar so ein Wort dafür verwendet, das mag man kaum benutzen, das heißt Katholophobie. So formuliert eben ein deutscher Professor. Das ist aber ein typischer Trick. Das ist ein typischer Trick, wenn man eine Wahrheitsfrage umgehen will. Wenn man sich nicht den Gegenargumenten, für die schon Luther und Calvin und wie sie alle hießen, standen, wenn man sich diesen Gegenargumenten nicht stellen will, dann wird dem Andersdenkenden flugs ein psychologisches Problem untergeschoben. Ne? Das ist eine bewährte Methode. Gut, zum Schluss. Wie kann unter diesen Bedingungen der Widerstand der Christen, der Widerstand der bekennenden Christen gelingen? Ich habe 9 kurze Thesen dazu. Erstens, wir müssen umso fester in der Wahrheit der Heiligen Schrift gegründet sein, um Gottes Weg und Ziel fest im Blick zu haben. Wir brauchen also gerade die Gegenbewegung zur Enttheologisierung. Zweitens, wir müssen es lernen und uns gegenseitig dabei helfen. Wie die Söhne Isaschar, das aktuelle Zeitgeschehen im Licht der Bibel zu bewerten. Und damit meine ich nicht, dass wir spekulative Fahrpläne mit Zeitangaben für die Endzeit erstellen, sondern wir müssen uns zum Beispiel die Mühe machen, das postmoderne Denken zu analysieren, zu durchschauen und es mit Gottes Wahrheit zu überwinden. Und diese Aufgabe gilt ganz besonders für die Leiter, für die Ältesten, für jeden Hauskreisleiter aber auch letztlich. Drittens, und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, wir müssen unsere Kinder gezielt auf diese Situation vorbereiten. Deswegen habe ich mein Buch über Evangelisation und Postmoderne meinen beiden Kindern gewidmet. Wir müssen sie gezielt auf diese Situation vorbereiten und sie lehren, die Zusammenhänge selbst zu durchschauen. Wir müssen mit ihnen darüber reden, regelmäßig. Sie an die Hand nehmen, ihnen das klar machen, auch diesen Selbstwiderspruch etwa des Postmodernismus. Nicht mal auf allen Bekenntnisschulen ist gewährleistet, dass dies passiert. Auch manche Lehrer auf Bekenntnisschulen brauchen hier sicherlich unsere Hilfe. Also ich will das nochmal sagen, es genügt nicht, unsere Kinder irgendwie von der Welt fernzuhalten. Und dann meinen wir hätten genug getan, um sie sozusagen geistlich zu gründen. Nein, wir müssen sie Schritt für Schritt, wir müssen sie an die Hand nehmen. Wir müssen an ihrer Seite stehen und sie Schritt für Schritt lehren, das weltliche, das postmoderne Denken zu überwinden. Das ist eine große Aufgabe für alle Väter und Mütter. Wir brauchen eine biblisch geprägte Denkkultur in unseren Familien. Eine biblisch geprägte Denkkultur in unseren Familien und auch Gemeinden natürlich. Viertens, wir müssen auch evangelikalen Brüdern öffentlich widerstehen, wenn sie öffentlich zur Verführung der Gemeinde beitragen. Auch wenn das unserem natürlichen Harmoniebedürfnis manchmal entgegensteht. Fünftens, wir müssen über den Tellerrand unserer eigenen Gemeinden hinaussehen und die Brüder suchen, die mit uns in dem gleichen geistlichen Kampf stehen. Was früher einmal die Evangelische Allianz sein wollte und sicherlich auch eine Zeit lang war, als sie noch von Brüdern wie Fritz Laubach etwa geleitet wurde, das könnte, wenn der Herr es schenkt, auch heute noch einmal zusammenwachsen. Ich nenne das gerne eine bekennende Evangelische Allianz. Also über den Tellerrand schauen und die Brüder suchen. Sechstens. Wir müssen den Blick für die wirklichen Machtverhältnisse bewahren und immer wieder neu gewinnen. Liebe Geschwister, es ist doch ein großer Trost, dass diese Entwicklung, über die ich heute Abend gesprochen habe, uns Christen überhaupt nicht überraschen muss, eigentlich gar nicht überraschen dürfte. Sie bestätigt vielmehr, was der Herr in seinem Wort schon längst angekündigt hat. Und das ist der große Trost, weil wir daran sehen, er hat alles im Blick. Er, Jesus Christus, ist der souveräne Herr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für uns erscheint die Globalisierung übermächtig manchmal. Und diese weltweiten Entwicklungen, die ich geschildert habe, erscheinen wie ein übermächtiger Sog, dem man kaum etwas vermeintlich entgegensetzen könnte. Aber unser Herr rückt uns den Blick wieder zurecht. Und er sagt in Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, mir und keinem anderen. Und im gleichen Atemzug verspricht er, und bitte lasst uns das nie überlesen, im gleichen Atemzug verspricht er, mit dieser Macht und mit dieser Souveränität wache ich über deinem Leben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mir gehört alle Macht und mit dieser Macht wache ich über deinem Leben. Und in diese Klammer seiner Machtansage und seiner Fürsorgezusage, in diese Klammer bettet Jesus dann den Missionsbefehl. Und er sagt, weil ich alle Macht habe und weil ich euch nie mehr allein lassen werde, darum könnt ihr nun losgehen und verlorene Menschen zum lebendigen Gott zurückrufen. Und das ist dann noch mein siebter Punkt. Wir dürfen unsere postmodernen Zeitgenossen nicht vorzeitig aufgeben, sondern darauf vertrauen, dass Gottes machtvolle Wahrheit Menschenherzen öffnen kann. Gottes Wort ist wie Dynamit, sagt Paulus in Römer 1, 16. Die Dynamis Theou, das Dynamit Gottes, das die Macht hat, verschlossene, durch Sünde gefangen gehaltene Herzen zu öffnen und mit Gottes Vergebung zu durchdringen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für ungläubige Zeitgenossen, dass wir uns Zeit nehmen, um sie zu verstehen, Zeit nehmen, auf sie zuzugehen, Zeit nehmen, auch diese Kontakte zu pflegen und das Evangelium weiterzutragen. Die Wahrheit greift den Pluralismus an. Wir sind in der Offensive und nicht die Postmoderne. Und schließlich achtens, wir müssen bereit sein, für Gottes Wahrheit zu leiden und zu kämpfen. Und das heißt eben auch, persönliche Nachteile dafür in Kauf zu nehmen. Verstehen Sie, das ist auch ein großes Problem. Auch ein großes Problem, das auch wiederum mit diesem postmodernen Denken und darüber haben wir heute Abend gar nicht gesprochen, der daraus folgenden Erlebnisorientierung und Erlebniskultur und Individualismus und Genusssucht und alles, was damit zusammenhängt, Selbstfixierung und so weiter. Das alles fördert nicht den Hang zum Märtyrertum. Verstehen Sie? Das alles fördert nicht die Bereitschaft zu kämpfen und sich Narben zu holen und sich auch mal die Nase blutig schlagen zu lassen im übertragenen Sinn. Sondern es macht uns empfindlich und uns selbstbezogen und übermäßig harmoniesüchtig. Und wir hüten unser kleines Kreischen und wollen am liebsten nicht gestört werden. Und bitte, bitte studiert mal, was sagt Paulus über den Kampf des Glaubens. Und wie oft hat Paulus viel mehr bekommen als nur eine blutige Nase? Was wurde er geprügelt? Mit dem Tode bedroht, eingekerkert. Und wenn man mal ein bisschen in den Quellen liest, wie es damals in den römischen Gefängnissen aussah, dagegen sind die heutigen Gefängnisse wirklich Luxushotels. Aber er hat gar keine andere Möglichkeit gesehen, als diesen Weg des Kampfes zu gehen, weil er gepackt war von dem Herrn Jesus Christus und weil er erfüllt war von dessen Wahrheit und dessen Lehre, die Christus ihm aufgetragen hatte und er um Jesu Willen sein ganzes Leben in die Waagschale geworfen hat, für diese Wahrheit zu kämpfen. Also achtens, wir müssen bereit sein, für Gottes Wahrheit zu leiden und zu kämpfen und dafür auch, wenn es sein muss, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und schließlich neuntens, wir dürfen fröhlich glauben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das gilt natürlich auch da, Römer 8, Vers 28. Das ist die letzte These. Wir dürfen fröhlich glauben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28, genau. Römer 8, 28. Da steht auch, ja, den können wir hinterher gerne noch lesen. Das hat auch jener verfolgte Christ erfahren, mit dem ich jetzt schließe. Das geschah in Nordafrika. Frederick Nolan war sein Name. Er musste, eben weil er sich bekannt hatte zu Christus, er musste vor seinen Verfolgern flüchten, die ihn wegen seines Glaubens umbringen wollten. Die Hetzer kamen immer näher. Er hatte kaum noch Kraft zum Laufen. Er spürte ihren Atem schon im Nacken. Und da entdeckte Frederick Nolan in letzter Minute eine kleine Höhle am Rande der Straße. Er bückte sich und kroch hinein. Aber er hatte eigentlich keine Chance. Die Verfolger würden ihn bestimmt gleich finden in dieser kleinen Höhle. Schließlich waren sie ihm dicht auf den Fersen. Aber Frederick betete zu Jesus. Er sagte, Herr, Wenn du willst, dass ich bewahrt werde vor ihnen, dann kannst du es tun. Und da plötzlich sieht er, wie eine kleine Spinne damit beginnt, ein dünnes Spinnennetz vor den Eingang dieser Höhle zu weben. Ein dünnes Spinnennetz. Und als sie gerade ihr Werk abgeschlossen hat, kommen die Verfolger schon heran. Sie gucken auf den Eingang der Höhle, sehen dieses gewobene Spinnennetz und sagen, na, hier kann er nicht drin sein. Und dann laufen sie weiter und Frederick Nolan ist gerettet. Und hinterher hat er gesagt, wo Gott ist, da ist ein Spinnennetz so dick wie eine Mauer. Wo Gott nicht ist, da ist eine Mauer so unsicher wie ein Spinnennetz. Wo Gott ist, da ist ein Spinnennetz so dick wie eine Mauer. Und wo Gott nicht ist, da ist selbst eine Mauer so dünn wie ein Spinnennetz. Es kommt alles darauf an, dass der Herr bei uns ist. Dass wir unter seinem Schutz stehen und in seiner Nähe leben. Und dann können wir getrost in all diese Entwicklungen hineingehen und ihnen in seinem Auftrag und seiner Vollmacht widerstehen. Lassen Sie mich beten. Allmächtiger Gott, dafür loben und rühmen und ehren wir dich, dass du der Allmächtige bist. Und dass du uns als deine Kinder in dieser Welt noch als deine Boten hast, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, aber dass du deine Hand an unserem Leben dran lässt, in jeder Sekunde und an jedem Tag. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du selbst dich für uns verbürgt hast, dass du uns herausgerissen hast aus unserer Sünde, dass du uns zu Bürgern des Himmels und Kindern des Vaters gemacht hast. Und dass wir nun täglich mit dir leben dürfen und zu dir kommen dürfen und dich immer wieder bitten, Herr, gib uns Durchblick durch diese Zeit. Mach uns weise, wie die Söhne Issachar weise waren. Hilf, dass wir mit unserem ganzen Denken bestimmt sind von dir und wie Paulus schreibt, dass wir alle Erkenntnis und alle Höhen, die sich da aufrichten, gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Gib uns Mut, diesen Denkgebäuden und Denkbewegungen zu widerstehen, gerade wenn sie sich so imposant vor uns erheben und wir uns manchmal so ohnmächtig fühlen. Gib uns Mut, unsere Zeitgenossen mit deiner Wahrheit zu konfrontieren. Gib uns auch die Verantwortung und die Treue, unsere Kinder und alle, die uns anbefohlen sind, zum Schutz in unseren Gemeinden. Wo auch immer wir für Menschen Verantwortung tragen, gib, dass wir mit ihnen gemeinsam deine Wahrheit buchstabieren. Und dass wir ihnen helfen, durch dieses Dickicht auch des postmodernen Pluralismus hindurchzukommen. Gib, dass wir treue Lehrer sind, Herr. Und bewahre uns selbst. Bewahre uns selbst vor Irrtum und Verführung. Herr, wir bitten dich für die Glaubensgeschwister, auch die, über die ich heute kritisch gesprochen habe. Herr, du kennst ihre Herzen, du weißt, wie es in ihrem Leben zu diesen falschen Weichenstellungen kommen konnte. Bitte, bitte hilf und gib doch, dass noch viele umkehren. Und bewahre uns selbst vor Hochmut und vor Selbstgerechtigkeit. Herr, wir wissen, dass wenn du uns nicht festhältst und wenn du uns nicht Tag für Tag durch dein Wort wieder Durchblick gibst, dass wir sehr schnell selber abirren können. Und dass aus Führern sehr schnell Verführer werden können. Bitte hilf uns. Erbarm dich über uns. Und halt uns demütig und mutig bei dir. Danke, dass wir froh in deiner Spur gehen dürfen, Herr. Und so bitte ich dich auch für diese Konferenz, für alle Geschwister hier, dass du ihnen ganz viel Mut gibst, dass sie sich durch dein Wort gegenseitig stärken können in diesen Tagen. Und dass sie auch mit Mut dort, wo sie stehen, für dich und deine Wahrheit eintreten. Erbarme dich über uns alle, du lieber, guter Herr. Wir loben dich und beten dich an. Amen.